Ich muss mich noch hier ein bisschen ausbreiten. Ums, das war laut. Ja, es neigen sich die Ferien zum Ende zu. Ich habe gelesen heute, dass die jetzt kommende Woche die einzige Woche ist, in der ganz Deutschland im Urlaub ist. Die in München, die hatten gestern ganz schöne Schwierigkeiten, in den Urlaub zu kommen. Da gab es ein paar Sicherheitsschwierigkeiten am Flughafen und deswegen war das für 6 Stunden gesperrt und am Ende war es nur eine von diesen doofen Plastiktüten, die ihr vielleicht kennt von dieser Sicherheitskontrolle, wo es ein bisschen Stress gab und naja, die waren nicht wirklich glücklich und für die hat der Urlaub gar nicht gut angefangen. Als ich so während der Lobpreiszeit unser sommerliches Hintergrundbild mir angeguckt habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre so ein Eisberg nach der letzten Woche so eine mentale Erfrischung. Ist doch schon ganz schön warm. Bin froh, dass es heute Morgen hier nicht so heiß ist. Hatte schon gefürchtet, dass es dass ich in dem Dress hier schon nass bin, bevor ich da vorne stehe. Ich freue mich, hier zu sein, hier stehen zu dürfen, auch wenn das immer so eine zwiespältige Sache ist oder die Freude eben so seine zwei Seiten hat. Die Julien hat gesagt, oh, du predigst am Sonntag, cool. Da habe ich so gedacht, naja, cool. Hat auch ein bisschen eine andere Dimension, nämlich so diese Aufregungskomponente, die Nervosität, dieses natürlich die Arbeit, die Vorbereitung, aber auch dann dieses selbstkritische Fragen, sag mal, was machst du da eigentlich? Mit welchem Recht schreibst du dieses hier zusammen? Und mit welchem Recht stellst du dich hier hin und predigst zu den Leuten? Das ist heute Morgen ein bisschen anders, weil eigentlich, ich habe eine Spiegelpredigt mitgebracht. Spiegelpredigt in dem Sinn, dass ich da hinten eigentlich an die Wand einen großen Spiegel hängen könnte und mir die ganze Zeit selbst in die Augen gucken könnte, weil ich mein Hauptadressat heute Morgen bin. Jetzt könnt ihr mit der nächsten halben Stunde machen, was ihr wollt. Ich meine, ihr seid sowieso hier, also vielleicht passt da einfach auf und guckt, ob das vielleicht auch was für euch hat. Vielleicht spielt ihr auch mit dem Handy. Nein, das war ein Scherz, spielt nicht mit dem Handy. Worum geht's heute Morgen? Die Gedanken, die ich euch mitteilen will, die möchte ich anhand des ersten Buchs von Haggai, des ersten Kapitels des Buchs Haggai entfalten. Sind also heute im Alten Testament. Daniel hat ja die Einleitung schon mit Jesaja angefangen. Ich muss heute ein bisschen öfter trinken. Und im Laufe der Predigt werden wir das ganze Kapitel lesen, aber ich fange mal mit den ersten 11 Versen an. Die habe ich auch zum Mitlesen mitgebracht und ich habe heute Morgen mal nochmal so meine Analogbibel mitgebracht, so mit 2 Deckeln und Seiten und zum Umschlagen und so. Ich lese mal nach der Elberfelder Übersetzung. Im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid doch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Nun, was ist hier eigentlich Sache? Kurzer geschichtlicher Abriss. Wo sind wir? Wir sind in der Zeit der Geschichte Israels lange, lange, lange nach David. So, ich habe euch die genauen Zahlen erspart. So ungefähr 400 Jahre danach. Und in der Zeit ist viel passiert. Dieses geeinigte Königreich, das irgendwann ja mal in Gottes Auftrag als 12 Stämme ausgezogen ist aus Ägypten und dann das Land in Besitz genommen hat und unter David eine politische und eine geistliche Blüte erlebt hat, ist in der Zwischenzeit durch innere Streitigkeiten und Abfall des von Gott zerfallen. In zwei Reiche, das sogenannte Nordreich, in dem die meisten Stämme gewesen sind, und das Südreich mit den Stämmen Benjamin und Juda. Das Nordreich wurde nach etlichen Ermahnungen von den Assyrern ins Exil verschleppt und ist nicht wiedergekommen, hat sich quasi aufgelöst. Das Südreich wird dann nochmal 120 Jahre später, die haben nochmal ein bisschen mehr Frist bekommen, dann aber auch von Nebukadnezar, von dem König von Babylon, verschleppt, ins Exil gebracht und der Tempel Salomos in Jerusalem geschleift und zerstört, sodass nichts mehr davon übrig blieb. Dann, nach vorher angekündigten 70 Jahren in diesem Exil, dürfen sie dann wieder nach Hause, in ihre Heimat. Sie dürfen sich auf den Weg machen, zurück nach Jerusalem und den Tempel und die Stadt wieder aufbauen. Und obendrauf gibt ihnen der damalige König von, jetzt muss ich kurz überlegen, in der Zeit haben die Reiche relativ schnell gewechselt, ich glaube, es war der erste König von den Assyrern, der gibt ihnen das Geld sogar für den Wiederaufbau mit und für die Installation des Opferdienstes und sagt ihnen sogar, wenn ihr das macht, betet für mich und für unser Volk, für euren Gott, weil der ist der wahre Gott. Und mit diesem Schwung unter den Flügeln haben sich über 40.000 von den Juden aufgemacht nach diesen 70 Jahren und sind in ihre alte Heimat zurückgegangen. Und die Führung, die politische Führung, das war dieser Serubabel, der war so in der Linie von David quasi der rechtmäßige politische Führer, allerdings unter, da schon mal ganz klar, sie sind ja nicht in die Unabhängigkeit zurückgeschickt worden, sondern sie waren immer noch unter der Fremdherrschaft, deswegen nur Statthalter, und der Hohepriester Jeschua. So, das ist so der grobe historische Hintergrund. Und dann wisst ihr mal so die Person. Ja, und dann kommt das Volk nach Juda zurück. Und sie machen sich, kann man im Buch Esra kann man das schön lesen, sie machen sich recht schnell und einmütig, da heißt es wie ein Mann, daran, den Tempel wieder aufzubauen. Sie fangen mit dem Altar an, also auf den gleichen Fundamenten, die sind wohl stehen geblieben, errichten sie den Altar nochmal von Neuem und installieren den Gottesdienst für Jehova, für Jahwe nochmal neu. Und auch kurze Zeit später machen sie dann mit einer prunkvollen Zeremonie, die auch so Leid und Freude zusammen zeigt, weil im Vergleich zu dem Original von Salomo war das doch ein bisschen eine mickrigere Veranstaltung, was sie jetzt hier noch machen konnten. Aber sie haben sich an den Grundstein gemacht und haben angefangen, dieses Haus wieder aufzubauen. Und dann gab es Stress. Denn ihre Nachbarn, ich meine, das Land ist ja nicht leer gewesen in der Zwischenzeit in diesen 70 Jahren, diese Nachbarn haben gesagt, ey, das ist doch eine coole Sache, lass uns doch gemeinsam diesen Tempel bauen. Und da haben die Juden gesagt, sorry, unser Gott, unser Tempel, unsere Baustelle, das könnt ihr vergessen. Das machen wir alleine. da waren die angefressen und haben gesagt, boah, nee, das lassen wir uns so nicht gefallen und haben gestänkert. Und wie stänkert man am besten? Der König hat schon wieder gewechselt, also der sie ursprünglich da mal hingeschickt hat, der Kyros, der war nicht mehr König, es gab einen neuen. Und da haben sie an denen so einen Hetzbrief geschrieben, so ein bisschen mit Fake News versehen und haben gesagt, das, was die Juden da machen, das ist ja ganz furchtbar und das ist so ein ganz rebellisches Volk und wenn die dann mal fertig sind mit ihrem Wiederaufbau, dann zahlen die keine Steuern mehr und dann bist du der Gelackmeierte. Und das hat diesem König dann auch irgendwo eingeleuchtet und er befiehlt, dass sie aufhören müssen, an dem Tempel weiterzubauen. So, und jetzt haben wir also so ein Zwischenstadium. Wir haben einen wiedererrichteten Altar, auf dem der Gottesdienst und der Opferdienst wieder eingeführt worden ist. Und dann so eine Baustelle drumherum, so eine halb angefangene Tempelanlage. Und ja, es fehlten also die Mauern und auch dieses Heiligtum oder das Allerheiligste waren einfach noch nicht da. Und genau über das Warum dieser Situation, das ist der Grund, warum Haggai den Auftrag von Gott bekommt, mit dem Volk darüber zu reden. Und im Vergleich zu den Texten, diesen prophetischen Texten davor, bevor sie ins Ziel verschleppt worden sind, finde ich, kann man bei dem, was der Haggai sagt, einen anderen Ton rauslesen. Bevor sie ins Exil verschleppt worden sind, haben die Propheten und der Jesaja gehörte auch dazu, die haben ganz schön die Knute rausgeholt. Also die mussten harte Sachen Gottes verkünden und das war oft, ja, ne, wenn man Strafe androht, dann ist man nicht immer so ganz, ganz seicht in seinen Formulierungen. Und ich denke, man spürt auch Gott ab, dass er weiß, was habe ich denn da eigentlich als Gegenüber? Zu wem rede ich denn da eigentlich? Nämlich, er spricht zu einem Überrest des Volkes. Also nur noch ein Schatten, nur noch ein Bruchteil dessen, was es ursprünglich mal gewesen ist. Nach 70 Jahren Vertreibung, als Sklaven eines anderen Königs, unter fremden Menschen in einem fremden Land, mit fremden Göttern, enteignet, entwurzelt und gedemütigt. So haben die letzte Zeit zugebracht. Er spricht aber auch zu dem Teil seines Volkes, der trotz alledem an den Verheißungen festgehalten hat. Der nicht der Versuchung erlegen ist, dann einfach zu sagen, naja, okay, wir haben es verbockt, jetzt ist es, wie es ist. Dann gucken wir mal, dass wir das Beste hier in Babel irgendwie machen und dann assimilieren wir uns, dann gehen wir mal in diesem neuen Volk irgendwie so auf und gucken mal, wie das so weitergeht. Nein, sie haben sich bewahrt, sie haben ihre völkische und ihre geistliche Identität beibehalten, trotz dieser Situation. Und wir reden auch zu denen, die dann nach diesen 70 Jahren sich auf dieses Geheiß des Königs dann auch auf die Socken gemacht haben und nicht gesagt haben, ey, es reicht jetzt. Ich will nicht gerade schon wieder alles hinter mir lassen und dahin zurückgehen, wo wir vor 70 Jahren einen Haufen Trümmer verlassen haben. Da ist ja nichts. Ja, es ist Jerusalem, es ist die Stadt des Herrn, aber nee, sie haben sich trotzdem auf den Weg gemacht und sie sind dorthin gegangen. Sie haben ihre Kinder quasi wieder aus der vertrauten Umgebung herausgerissen, um an den Ort der früheren Herrlichkeit und Größe zurückzukehren, aber auch zu den Trümmern und Traumata der Vergangenheit, um auf den Ruinen von gestern ein neues Morgen zu bauen. Gott redet Klartext mit ihnen, er schont sie nicht, er beschönigt nichts. Aber ich höre eben nichts von dieser Härte, von diesem Zorn. So wie eben bei den Ankündigungen des Gerichts das ganz anders war. Er fängt einfach damit an, festzustellen, dass er sagt, dieses Volk sagt, es ist noch nicht an der Zeit, mein Haus zu bauen. Und fragt sie dann danach, ob es denn an der Zeit sei, dass sie sich um ihre getäfelten Häuser kümmern, darin wohnen, während das Haus Gottes noch ein Trümmerfeld ist. Und er fordert sie auf und sagt, trittet doch mal einen Schritt zurück und schaut auf euer Leben. Zieht doch mal Bilanz. Ihr wart fleißig und zielstrebig, als ihr den Altar wieder aufgebaut und den Opferdienst wieder eingerichtet habt. Aber dann, als der Widerstand kam, hat euch der Mut verloren, verlassen. Ihr habt euch dann euren Häusern zugewandt, um eure Existenz euch gekümmert und darauf gewartet, dass sich die gesellschaftliche Lage irgendwie von alleine ändert. Und dann wolltet ihr weiterbauen. Und nun schaut doch mal, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Ist es nicht vielmehr so, dass neben der normalen Mühe die Arbeit einfach so immer mit sich bringt, euer Ertrag lächerlich ist? Ihr dachtet, ihr könntet in euer Leben, in eure Ziele investieren. Und wie ist das Ergebnis? Ihr habt zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, ihr habt zu essen, aber nicht genug, um satt zu werden. Ja, ihr habt auch zu trinken, aber nicht genug, um den Durst zu stillen. Ihr seid nicht nackt, aber warm ums Herz ist euch schon lange nicht mehr. Und das Geld, das ihr verdient, zerrinnt euch förmlich zwischen den Fingern. Der gewünschte Reichtum und Wohlstand stellen sich nicht ein. Eure Träume bleiben unerfüllt. Und warum ist das so? Fragt Gott. Er sagt dazu in Vers 9, ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Jetzt könnt ihr ja sagen, naja, schöner geschichtlich-philosophischer Abriss über die Geschichte des Volkes Israel, aber jetzt mal bitte, was hat das mit mir zu tun? Nun, ich denke, dass wir uns an der Stelle ganz gut zutreffend vergleichen dürfen mit diesem Überrest, der da aus Babylon zurück nach Juda, nach Israel gekommen ist. In ein Land, das uns auf der einen Seite vertraut ist und auf der anderen doch fremd. Wir haben den zerstörten Altar Gottes wieder aufgebaut und das Mindestmaß an Gottesdienst in unserem Leben etabliert und sind dann an irgendeiner Stelle des gefühlten oder echten Widerstands entmutigt und müde geworden. Es ist doch besser jetzt hier als früher in Babel, wo wir gar nichts hatten, und auch besser hier als vorher, wo hier gar nichts war. Gar keine geistliche Lebensäußerung. Und jetzt, wo wir verboten bekommen haben, weiterzubauen, können wir doch die Zeit nutzen, unsere Häuser zu bauen, unsere Existenzen hier zu festigen. Dann sind wir auch viel besser auf den Wiederaufbau vorbereitet, wenn das Verbot dann irgendwann mal aufgehoben wird, wann auch immer. Und in der Zwischenzeit ist ja nicht so, als hätten wir gar keinen Gottesdienst. Es ist halt nur ein provisorischer. Geht doch auch. Und ist ja auch besser als gar keiner. Wir arbeiten und bauen an unseren Häusern herum und werden weder sitt noch satt, und kalt ums Herz ist uns obendrein. Und ich rede hier übrigens nicht von allein von echten Häusern und Wohnungen, nicht, dass du vielleicht denkst, ha, nicht meine Baustelle. Nee, ich rede von Lebensentwürfen, ich rede von unseren Herzen. Ich rede vom Hunger und vom Durst des Herzens und von der Wärme der Nähe Gottes. Und ich denke, das Geld, das dort genannt wird, das kann als Bild für Autorität und Vollmacht der Gemeinde Jesu genommen werden. Jetzt können wir es in den Augen der Welt vielleicht zur Einigung gebracht haben, sodass die sagen würden, ich weiß gar nicht, was euer Gott da meint. Euch geht's doch ganz gut. Ihr habt es zu einem gewissen Wohlstand gebracht, Bildung, gesellschaftliches Ansehen. Ja, okay, ihr seid recht klein und mickrig, ganz schön konservativ und in einigen moralischen Fragen mehr als von gestern, aber sonst ist doch okay. Lasst mich ein paar Worte noch zu den Mauern, zu diesen fehlenden Mauern machen. Eine Mauer ist ja so eine Sache. Je nachdem, warum sie gebaut worden ist und wie man da drauf guckt, ist es was Positives oder was Negatives. Es hängt viel an dem oder von dem Blickwinkel des Betrachters ab. Wenn ihr mal so die, für deutsche Verhältnisse, ne, so die Mauer schlechthin, die West- und Ost-Berlin über Jahrzehnte voneinander getrennt hat, wenn man mal die sich nimmt, aus der Sicht des Westens war das eine Zumutung und ein Affront gegen die Freiheit. Und im Osten, zumindest von offizieller Seite, wurde sie als Schutzmauer vor dem bösen Kapitalismus gepriesen. Eine Mauer, wenn ihr wir waren jetzt im Urlaub das eine oder andere Mal auf einem Turm gewesen und ich war da wegen meiner Kids ganz froh, dass das Mauern hatte und man da nicht einfach so, wenn man über den Rand gekommen ist, sich nach unten verabschiedet hat. So eine Mauer kann ein echter Schutz sein. Eine Mauer bildet eine Grenze zwischen drinnen und draußen, mein und dein. Die Mauer ist nicht die Grenze. Sie markiert sie aber eindeutig und zwingt jeden, diese zu respektieren, wenn er sich keine Beule holen will. Eine Mauer kann zum Schutz oder zur Strafe errichtet werden. Die Tatsache, dass am Tempel jetzt die Mauer gefehlt hat oder nicht vollständig war, bedeutet, dass die vorhandene Grenze zwischen heilig und unheilig nicht klar war. Also was ist Teil des Tempels und was ist schon draußen? Was ist jetzt gut, sprich im Willen Gottes oder nicht mehr, war sehr stark dem Blickwinkel des Betrachters unterlegen. Eine Frage des persönlichen Standpunkts. Damit verschwimmen irgendwo die Grenzen. Ja klar, man hat eine gewisse Offenheit, man ist gut sichtbar und irgendwie auch für jeden zu erreichen. Aber diese Offenheit ist mehr Gefahr als alles andere. Wenn die Mauer da ist, ist die Grenze für jeden zu sehen, aber auch die Tür. Und wenn die Tür offen ist, dann hat man Offenheit und ist trotzdem geschützt. Man kann dann drinnen und draußen klar unterscheiden. Und ich denke, diese Mauern stehen nicht, es soll nicht darum gehen, Menschen zu klassifizieren zwischen drinnen und draußen, sondern um in unseren Herzen klar zu kriegen, die Mauern sind Ordnungen, sind Gebote Gottes und die helfen mir einfach, die Trennung zwischen heilig und unheilig zu machen. Aber was jetzt noch viel dramatischer ist, und da habe ich fast noch gar nichts drüber gesagt, ist die Tatsache, dass es in diesem Tempel auch kein Heiligtum gab und damit auch kein Allerheiligstes. Diese beiden Teile des Tempels, diese zentralen Teile, haben vielfältige Aufgaben und Funktionen, aber ich möchte jetzt nur die wichtigste aufgreifen. Im Allerheiligsten war die Wohnung Gottes bei den Menschen. Ohne das Allerheiligste war Gott in seinem Volk nicht präsent. Das bedeutet, das Volk Gottes lebt für Gott, aber nicht mit ihm. Dadurch, dass das Volk zwar den Opferdienst wieder eingerichtet hat, dienten sie Gott, hielten ihm aber durch das Fehlen des Allerheiligsten immer auf gewissen Abstand. Sie ließen ihn nicht zu nah an sich ran. Und das klingelt mir ganz schön in den Ohren, wenn ich an unsere heutige Zeit denke. Gibst du mal das Bild? Ich habe euch ein Foto mitgebracht, mach mal Licht aus. Und sagt mir mal, was ihr da drauf seht. Viele Fotos. Also es ist jetzt, ich habe jetzt beim Gucken heute Morgen nochmal festgestellt, es sind nur Frauen, das war aber keine Absicht. Das möchte ich jetzt auch keiner Interpretation zulassen. Es hätten genauso gut Männer sein können. Aber jetzt, was für Art von Fotos sind das denn? Selfies. Das sind keine Porträts, sind Selfies. Selfie. Ich finde, das Selfie ist eine super Illustration, wenn man unsere Zeit beschreiben will. Ich und immer mehr ich. Ich bin der Mittelpunkt des Universums und schon gar meines eigenen Lebens. Ich brauche nichtmals mehr jemanden, der ein Foto von mir macht. Das mache ich selber mit dem Handy oder mit der Selfie-Stange. Diese Handys, das waren am Anfang, glaube ich, nur so ein Gag, dass die Kamera auch auf der anderen Seite hatten, sprich für die Selfies. Und die war in den ersten, wenn ihr alt genug seid und das noch mitgekriegt habt, die ersten Handys dieser Art, die hatten auf der Seite eine ganz miserable Kamera. Die war grottenschlecht im Vergleich zu der von nach vorne. Und das hat sich im Laufe der Zeit so verändert, dass es heute Handys gibt, die die bessere Kamera auf der Selfie-Seite montiert haben, weil das ja die wichtigere ist, die am meisten genutzt wird. Ich will das Selfie nicht schlecht machen, keine Bange. Aber ich finde, es ist ein Spiegel für unsere Gesellschaft, für uns. Und bevor du jetzt vielleicht da wieder innerlich sagst, ja, ja, die böse Welt und das ist ja alles so schlimm und die drehen sich immer mehr um sich, dieser Text spricht vom Volk Gottes für das Volk Gottes. Also da sind wir aus der Nummer nicht wirklich draußen. Und ich, deswegen mit dem Spiegel, ich kann mich da unheimlich gut an der Nase packen. Wir wollen zwar Gott auf der einen Seite, aber doch so mit unter Kontrolle, so auf Abstand, sodass der uns bloß nicht so nahe kommt, weil dann könnte der ja am Ende der Bestimmer sein. Und wir bringen trotzdem Opfer und Einsatz und all das. Ja, wir haben Babel verlassen und wir haben uns aufgemacht und sind nach Israel zurückgegangen. Wir wollen das Reich Gottes auf Erden wieder aufbauen. Aber wenn Gott so ganz nah ist, dann wird das mit unserem Lebensselfie so zum Problem. Das geht dann nicht. Und das unterscheidet uns kein bisschen von der Welt. Und Gott ist an der Stelle aber ganz eindeutig und ganz klar. Er sagt, das geht nicht. Eine Doppelspitze funktioniert nicht. Wir können nicht beide diesen Chefsessel innehaben. Das klappt nicht. Und wenn du mich an den Rand drängst, okay, kannst du machen. Aber dann guck doch, wie es dir geht. Gott brüllt uns dann nicht an und droht uns gleich wieder das nächste Exil an und sagt, ich hab doch gewusst, dass ihr nicht besser seid. Er stellt erstmal nur diese Frage. Na, mein Sohn, meine Tochter, ist deine Rechnung aufgegangen? Bist du satt? Ist der Durst deines Herzens gestillt? Ist es dir warm ums Herz? Hast du Vollmacht und Autorität? In Vers 11 lesen wir, und ich habe diese Dürre ins Land gerufen, eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten und Olivenhaine und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft. Was ich krass finde, ist, dass diese Dürre ja nicht allein das Volk Gottes betroffen hat. Es ist ja eine Region, ein geografisches Gebiet. Das heißt, alle, die dort gelebt haben, haben die gleiche Zeche gezahlt. Das heißt, nicht die Welt ist daran schuld, wie es der Gemeinde geht, sondern man könnte umgekehrt sagen, die Gemeinde ist daran schuld, wie es der Welt geht. Und dann kommt Gott mit seinem uralten, aber topaktuellen Angebot. Nehmt euch endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Und dann geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Dann werde ich mich freuen und damit ehrt er mich. Ich hatte, als ich diese Predigt so in Gedanken skizziert hatte Anfang der Woche und mir so meine Stichworte aufgeschrieben hatte, hatte ich an dieser Stelle eigentlich einen Gedanken, der mir wichtig war. Und zwar wollte ich fragen, an welcher Stelle unseres Lebens, eures Lebens, wir in der Dimension des Glaubens unterwegs sind. Und damit meine ich Themen oder Aufgaben, Menschen oder Dienste, die so klar unsere persönlichen Fähigkeiten übersteigen oder wir uns dessen wenigstens bewusst sind, dass ich allein aus der Kraft des Glaubens in ihm bestehen kann. So in diesem klassischen Bild Petrus, der aufgefordert ist, jetzt geh auf das Wasser. Ganz klar, ohne den Glauben wird das nicht funktionieren. Und ich wollte uns ermutigen, unsere Komfortzone zu verlassen und Herausforderungen anzunehmen, bei denen unser Glaubensmuskel gestärkt wird. Und so wie das Volk im Angesicht ihrer Feinde gegen den Widerstand den Tempel wieder aufbauen soll, so in gleicher Weise dann zu agieren. Und da gibt es manchmal diese Überraschung, die das Wort Gottes bereithält. Weil so im Formulieren und im Drüberschreiben habe ich gemerkt, du, das greift zu kurz. Das ist es nicht. Es geht um mehr als nur darum, dass unser Glaube gestärkt wird und wir dann wiederum in Selfie-Manier im geistlichen Fitnessstudio vor dem Spiegel dann unsere gewachsenen Glaubensmuckis bewundern und auf Facebook stellen können. Es geht darum, Einzug in unser Kontrollzentrum zu bekommen. Nicht den zweiten Platz am Rande, den allerersten. Er möchte der Bestimmer sein. Und er wirbt darum, indem er uns diese Frage stellt, na, wie gut ist es gelaufen unter deiner Regie und deiner Kontrolle? Ich will dir doch nicht den Spaß verderben, darum geht es mir doch gar nicht. Ich will dir doch nicht all das vorenthalten, wonach dein Herz dich sieht. Ganz im Gegenteil. Aber dein Herz kommt nur dann zur Ruhe, wenn es nach meinen Regeln funktioniert, wenn ich der Chef bin. Mir gehört die erste Priorität in eurem Leben, sonst werde ich die Tore des Himmels verschlossen halten. Und nur auf meine Weise werdet ihr wirklich satt und kommt euer Durst zur Ruhe. Und ich lasse es dann nicht mal bei den elementaren Grundbedürfnissen. Ihr bekommt Autorität und Vollmacht noch dazu. Jetzt ist es ja in vielen Fällen, wenn ihr die alttestamentlichen Propheten euch anschaut, dass der Prophet eine Botschaft von Gott hat und er bringt die und du liest dann weiter und merkst, was geht da rein und da raus und es tut sich nichts und es kommt, wie es kommen musste. Und das Schöne beim Haggai ist, bei ihm ist es anders. Die Reaktion von dem Volk auf Haggais Botschaft lesen wir in den weiteren Versen, Vers 12 bis 15. Rudi? Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel und der Hohepriester Jeschua, der Sohn Jozadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn im Auftrag des Herrn, zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohn des Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Sie hörten auf die Stimme Gottes. Sie ließen es sich zu Herzen gehen und womit ging's los? Sie gewannen neue Ehrfurcht, neue Gottesfurcht. So wie das der Salomo in den Sprüchen sagt, dass die Weisheit, die Ehrfurcht vor Gott der Weisheit Anfang ist. Und dann gingen sie an die Arbeit. Sie haben sich an diese Baustelle gemacht. Es ist nicht Klick, sondern es ist eine Baustelle, es ist ein Prozess, diese Mauer zu bauen, dieses Heiligtum zu errichten, das Allerheiligste. Amen.